Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 5. Erwin Weibel, wie merke ich, dass ich etwas ändern muss?
In dieser 6. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute gibt es allerdings kein Interview, sondern wir hören den Vortrag von Erwin Weibel, der an der Tagung vom Landeskirchenforum geredet hat. Die Tagung ist unter dem Titel gestanden «Erneuerung im Wandel. Gewohntes Loslassen, Neues Wagen». Am Anfang machte Andreas Wittmer vom Landeskirchenforum ein kurzes Interview mit dem Referent, um ihn vorzustellen. Und dann nachher hören wir den Vortrag.
Darf ich dich bitten, Erwin Weibel, du wohnst in Totzigen im Berner Seeland.
Genau.
Herzlich willkommen.
Danke.
Erwin, du hast gesagt, zum Vorstellen, ich soll dir einfach 2-3 Fragen stellen. Kurz, und wir zwei kennen uns ja seit ehrlich, unserer Studienzeit hier im TDS. Das war wirklich noch so in den tiefen 90er Jahren.
Genau.
Ja. Unsere Wege haben sich natürlich nachher getrennt. Du bist reingegangen und ich meine. Und voll Tatendrang sind wir dann rein in das Berufsfeld irgendwo von dieser Sozialdiakonie. Kannst du ein paar Stationen sagen, wo du nachher so weitergegangen bist?
Das kann ich gerne sagen. Es wird nicht manche Station beruflich geben. Beruflich gibt es nur eine Station. In der evangelischen Täufergemeinde in Diessbach angefangen und bin dort geblieben. Bildungsmässig nach dem TDS bin ich auf Korntal gegangen, Stuttgart, habe dort einen Master gemacht in Bibel. Mich hat es einfach interessiert, nach dem Grundlagenausbildung hier ein paar biblische Fächer ein bisschen zu vertiefen. So bin ich weitergegangen und habe nachher noch eine Supervisionsausbildung gemacht. Und dann habe ich noch Management für Non-Profit-Organisationen, das CAS, gemacht. Und sonst 2-3 Sachen.
2-3 Sachen?
Genau.
4-5?
Ich weiss von dir. Bildung ist etwas Gutes und etwas Schönes. Ja, ist inspirierend.
Inspirierend. Und ich weiss von dir, eben, du bist sehr vielseitig unterwegs in ganz verschiedenen Funktionen. Was erfüllt dich so über das Ganze gesehen am meisten in deiner Tätigkeit?
Ich finde es extrem spannend und dort bin ich auch gerne tätig. Bei Gott ist jeder Mensch und alles, wie es ist, willkommen. Und niemand und nichts muss bleiben, wie es ist. Und in diesem Schnittfeld innen bin ich sehr gerne tätig. Das finde ich eine extrem gute Nachricht. Oder? Diese Sachen sind wirklich super, wenn es sich verändert. Und es ist auch eine super Nachricht, dass alles willkommen ist, wie es ist.
Erneuerung im Wandel, gewohntes Loslassen, neues Wagen. So haben wir dieser Tagung den Titel gegeben. Was hat dich motiviert, dass du zugesagt hast für das Referat? Ja. Du hättest auch noch anderes zu tun, oder?
Genau. Ja. Das habe ich mich unterwegs auch gefragt. Aber ich weiss ja, dass das jedes Mal vorkommt, eigentlich bei allem, was man einmal zugesagt hat, wenn man dann vorbereitet, denkt man, um Himmels Willen, wieso habe ich je einmal zugesagt zu dem? Ich habe vor allem zugesagt wegen dem Team. Aber ich selber, ich bin ja kein Landeskirchler, ich bin beratend in der Landeskirche tätig. Ich habe mich zuerst gefragt, was um Himmels Willen habe ich denn hier zu sagen? Oder? Wo ist denn da das Schnittfeld? Und nachher habe ich geschaut, wer das Team ist und dann haben sie, wer da alles drin ist. Und die haben gefunden, dass ich das machen soll. Und die kennen mich ein bisschen. Und dann dachte ich, also, dann bringe ich mich so, wie ich bin und mache das. Und nehme mal an, die wissen, was da die Leute sind, die kommen.
Merci vielmals. Ja. Wir freuen uns.
Gut, danke. Also, ich habe vorhin gesagt, ich bin jetzt etwa 25 Jahre angestellt in der evangelischen Täufergemeinde in Diessbach. Und einen stetigen Begleiter oder eine Begleiterin hatte ich dort. Das ist nämlich der Wandel. Ja, seit ich dort bin, ist das meiste ist nicht mehr gleich, seit ich angefangen habe. Es gibt neue Strukturen, Gottesdienste sind anders, die Jugendarbeit hat sich verändert, das Gebäude ist nicht mehr das Gleiche, meine Rolle hat sich stetig entwickelt, verändert. Auch die Kultur dieser Kirche ist nicht mehr die gleiche. Unsere Lehre und ja, sogar die Theologie hat sich verändert. Also der Wandel, ist absolut stetig gewesen. Es sind nicht mehr die gleichen Leute da. Die Leute sind noch da. Viele neue Leute sind dazugekommen. Ich selber habe mich verändert. Also, ich habe gesagt, die Veränderung ist mein stetig Begleiter. Und es ist mir manchmal willkommen und manchmal weniger willkommen. Was fix ist, ist die Aussage, die im Jakobus steht, ganz grundlegend. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater vom Licht, bei dem, wo keine Veränderung ist. Es ist ja ganz interessant, wenn man über das Thema Veränderung mal versucht, biblisch nachzuschauen, da gibt es einen einzigen Ort, wo das Wort Veränderung vorkommt. Also da die Hochstudierten würde ich sagen, so ein Hapax Legonemon oder so irgendetwas, oder? Habe ich mal gelernt. Ja, gibt es nur einmal. Und dort steht ausgerechnet bei dem Gott, wo keine Veränderung ist. Und ich denke, da wird eine ganz gute, super Grundlage gelegt. Oder wir erwarten nicht eine neue Gottesoffenbarung. Wir erwarten nicht einen neuen Gott. Und wir erwarten schon gar nicht einen Gott, der ein bisschen so ist, und ein bisschen so und ein bisschen so. Gott ist Gott und er bleibt der Gott, wie er sich uns vorgestellt hat. Das ist nicht die Veränderung, das ist das, was bleibt. Beim Vater des Lichts, das finde ich auch so eine Bombenaussage. Manchmal stresst es ja uns ein bisschen und manchmal hört man die Leute aus, es wird gängig alles schlimmer und gängig alles dunkler. Weißt du, was das Gute ist, wenn alles dunkler wird? Das Licht leuchtet umso heller. Ja? Also, hast du eine kleine Frage, wie wir leuchten und der Vater, der will leuchten. Das gibt Stabilität und auf diesem Boden, denke ich, kann man sehr gut Veränderungen angehen. Wenn ich das heute mit euch hier die Sachen so teile, dann mache ich das als einer, der begeistert ist grundsätzlich vor Kirche. Ich würde nicht 25 Jahre in diesem Setting arbeiten, wenn ich nicht eine Begeisterung hätte für Kirche, was Kirche ist. Und gerade kürzlich bin ich auf eine Geschichte gestossen vom Theologen Ronald Rollheiser. Ich habe noch nie etwas von dem gelesen vorher, aber der hat eine Geschichte geschrieben, wo so etwas beschreibt, wo ich finde, das ist eigentlich begeisternd. Er schreibt, ein vierjähriges Mädchen schreckte eines Nachts auf aus dem Schlaf. Ganz bestimmt lauerten in der Dunkelheit alle möglichen Gespenster und Ungeheuer. Das kennen wir alle wahrscheinlich aus unserer Kindheit, oder? Völlig verängstigt sprang das Kind aus dem Bett und rannte zum Schlafzimmer seiner Eltern. Die Mutter versuchte es zu beruhigen, nahm es bei der Hand und führte es zurück ins Kinderzimmer. Dort schaltete sie eine Lampe an und sagte sanft, du brauchst keine Angst zu haben. Du bist nicht allein. Gott ist bei dir, hier in deinem Zimmer. Das Mädchen entgegnete, das weiß ich schon, aber ich brauche jemanden zum Anfassen. Das weiß ich schon, aber ich brauche jemanden zum Anfassen. Und weil wir Menschen jemanden zum Anfassen brauchen, hat Gott Jesus in die Welt gesendet. Und Kirche ist die Verkörperung von diesem Jesus zum Anfassen. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive, eine gute Aufgabe? Wort und Wissen alleine reichen nicht. Und ich denke schon, in unserer Zeit besonders es nicht, oder? Um Gottes Liebe in der Gegenwart können zu erfassen. Ganz grundlegend. Die Kirche ist Gott zum Anfassen in der jeweiligen Zeit. Und da drin ist jetzt auch schon der Wandel verborgen, oder? Die Kirche ist Gott zum Anfassen in der jeweiligen Zeit. Wir lassen uns wie Jesus ganz auf die Welt ein, wie sie ist. Manchmal denkt es mir, es gibt so Tendenzen, wie wenn man die Welt nicht so man möchte umarmen und lieben, sondern viel kritisch dazu zu äußern hat. Aber ein Grundsatz ist, oder? Man kann eigentlich nichts verändern, wenn man nicht eine positive Einstellung zu dem hier hat. Zu den Menschen von unserer Zeit. Und Gott, im Johannesevangelium steht es, Gott liebt die Welt so, dass er Jesus zum Anfassen in die Welt hineinbringt. Und die Kirche ist zum Anfassen in dieser Welt und die Triebfedern ist die Liebe zu den Leuten. Und das Einlassen hat zur Folge, dass wir in den Formen relativ flexibel sein können und aus der Lebenswelt anpassen können. Jetzt wird hier manchmal der Zweihänder vom Zeitgeist ausgepackt, sage ich manchmal, oder mit dem kann man ups, manchmal oben runtertatschen. Aber der Zeitgeist, wäre richtig zu beachten, der Zeitgeist tut nichts anderes als nur beschreiben, was in der jeweiligen Kultur gängige Modell, die gängige Art und Weise ist, wie man sich vorstellt, dass das Leben gut könnte gelingen. Er beschreibt das noch. Und diese Sachen sind gut daraus heraus, passen immer auch zum Evangelium und diese Sachen passen weniger. Das war immer so im Laufe der Zeit. Er ist beschreibend, nicht vorschreibend. Als Kirche machen wir Gott zum Anfassen greifbar in unserer Lebenswelt. Meine Erfahrungen von den letzten Jahren ich bin sehr ermutigend eigentlich, was da alles kann werden. Also ich bin wirklich in einer sehr konservativen Kirche aufgewachsen, drinnen tätig. Und was da alles dürfen werden aus sie, also ich bin begeistert und es ermutigt mich auch, würde sagen, es ist, also wenn das dort möglich ist, also dann muss es wirklich fast überall möglich sein. Ja? Ich möchte jetzt ein paar Sachen einfach weiter teilen aus meiner Geschichte heraus. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das recht persönlich mache, subjektiv. Das hat der könnt das einfach angreifen oder sagen, ah, das hier ist vielleicht nicht ganz so differenziert, hier könnte man es vielleicht noch dieses oder jenes machen. Das macht überhaupt nichts. Hauptsache ist, wir wissen daraus heraus, schlussendlich sagen, aber diesen Punkt oder das können wir für unsere Praxis brauchen. Grundlegend ist mir zum Zweiten wichtig, um was bei Veränderung von Kirchen nicht geht. Ich möchte das wieder in einer kleinen Geschichte erzählen. Bei Veränderung war mal so ein Unternehmensberater, der gibt es, oder? Das könnte auch ein Supervisor sein, Organisationsentwickler oder so. Der kommt in die Kirche und analysiert, nein, der kommt ins Kloster. Geschichte geht so. Der kommt ins Kloster. Das Kloster hat nicht gerade so die Hochzeit von der Blüte, relativ ein bisschen an einem absorbenden Ort, immer weniger Leute, die hier dazukommen. Also muss man mal schauen, was hier eigentlich noch funktioniert und wie das läuft. Sein Urteil, bei euch im Kloster ist das Wichtigste, was die Menschen noch wahrnehmen, ist der Kiosk und der Gästetrakt. Ja, es ist nicht noch so ein bisschen Pilgerweg, so, das ist das Kernelement von euch. Das bringt euch Zukunft. Darum kommen die Menschen zu euch. Darum müsst ihr auf dieser Seite das Angebot dringend stärken. Damit erneuert man wahrscheinlich kein Kloster, sondern man schafft ein neues Migros, ja, eine neue Ladenkette oder ein neues Ibis-Hotelkette oder so. Aber es ist nicht Erneuerung vom Kloster. Ein Kloster hat einen Gästetrakt, ein Kloster hat einen Kiosk, aber es ist nicht das Wesen vom Kloster. Und das führt zum Nächsten. Ich glaube, jeder Veränderung geht voraus oder parallel, dass man eine Klarheit hat über, was sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Die Identität. Wenn die Identität unklar wird oder nicht klar ist, dann wird es schwierig, Veränderungen zu gestalten und die Leute überhaupt mitzunehmen. Darum ist die erste Frage, warum gibt es uns als Kirche? Was ist unser Daseinszweck? Was ist unsere Mission? Simon Sinek würde wahrscheinlich sagen, das ist irgendetwas so zwei. Oder? Warum gibt es uns? Und zum Zweiten hat man zu dem Warum dann ein Bild. Dann sagt man an diesen Orten eine Vision. Man sagt, das Wei, so stellen wir das vor, uns vor, so soll das Wirklichkeit werden, in unserer Umgebung, in unserer Zeit, in dem Moment, wo wir hier unterwegs sind. Und wenn diese beiden Sachen relativ klar sind, glaube ich, dann kann man sehr getrost und mutig Neues angehen. Veränderungen wagen. Bei uns haben wir das momentan so formuliert und mit dem möchte ich euch ein ganz einfaches Modell zeigen. Das habe ich vom Wilf Gasser, der jetzt bei der VFMG ist, gelernt. Das ist nicht meins, aber mit dem, dass ich das mal im Vortrag hatte, wir arbeiten seitdem mit dem immer so. Oder? Oder das Wichtigste sollte man auf einer A4-Seite darstellen. That's it. Sonst kann man gar keinen Menschen mitnehmen. Wie will man da riesengroße Dokumente Menschen mitnehmen? Also, der Zweck und die Vision sollte man ganz einfach auf einer A4-Seite darstellen. Oder? Uns als ETG Diesbach gibt es aus einem einfachen Grund, weil Gott will, dass alle Menschen heil werden und zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Ja, da könnte man auch irgendetwas anderes sagen. Ich für mich denke, der Zweck der Kirche ist nicht allzu verhandelbar. hast du uns gegeben. Da dürft ihr auch eine andere Entscheidung treffen. Für uns haben wir so möglichst einen klaren, einfachen Satz. Und da drin sind wir einfach Gottes Mitarbeiter. Er schafft nicht bei uns mit, wir schaffen bei ihm mit. So. Ja, das ist immer auch wichtig. Ja. Und zum Zweiten haben wir ein Bild von dieser Kirche. Und das haben wir momentan so formuliert. Beschenkt und begeistert von Jesus Christus leben wir eine Kirche vor Hoffnung und Liebe am Puls vor Zeit. Einfach, prägnant. Ich denke, es braucht ein einfaches, kommunizierbares Modell, wo man sich daran orientieren kann, wo die Identität klar macht. Und jetzt auf diesem einfachen Modell kann man auch die nächste Frage sich stellen. Und das ist immer da, woher wollen wir? Was ist jetzt, sind die nächsten strategischen, wichtigen Schritte, für dort herzukommen? Eigentlich seit Jahrzehnten stelle ich nur die gleiche Frage. Aber was hindert uns am meisten, dass das Bild, die Atmosphäre, die wir uns hier vorstellen und der Zweck, der uns auftritt, ist, Wirklichkeit wird? Und wenn man das eruiert hat, ich beharrlich wie ein Terrier, dem Zeug nachgehen. Ja. Und das Stück für Stück für Stück für Stück umsetzen. Wichtig ist bei einer Vision, bei einer Identität, oder eine Vision ist nichts wert, wenn sie nicht von einer Gemeinschaft getragen wird. Eine Vision braucht mehrere Menschen, die das tragen. Und nur dann hat sie Kraft. Und wenn ich der Einzige bin, der eine Vision für irgendetwas hat und das nicht Resonanz hat, dann muss ich vielleicht sagen, du hör auf mit dem Zeug, oder? Ja, also es braucht das Miteinander. Von mir aus gesehen, meine Art und Weise ist, es lohnt sich hier einen partizipativen Weg zu gehen mit den Leuten, die prägend in der Kirche tätig sind. Weil über einen partizipativen Weg wird das schlussendlich zur Vision, wo man sagt, das tragen wir miteinander. Ich finde, da lohnt es sich, Zeit zu investieren, dass es gemeinsam leuchten könnte. Wenn wir jetzt hier den Strategieweg nachher möchte ich einem einfachen Modell zeigen, dann geht es sich hier um die zwei Kreise. Auf dieser Seite ist das Evangelium. Bei uns ein bisschen abgebrochen in Mission und Vision. Und auf dieser Seite ist die Lebenswelt unserer Mitmenschen. Und das, was wir anbieten, dort, wo es darüber noch zu studieren gibt, das liegt hier. Wir können nicht, das hier ist nicht unser Geschäft. Und das hier, mit dem sind wir nicht verständlich. Dort drinnen findet unsere Arbeit statt. Nächster Punkt habe ich überschrieben mit Zeichen erkennen, wenn etwas zu Ende geht oder nach Erneuerung schreit. Ja, es gibt ja so ein bisschen Anzeichen dafür. Und es ist gut, ein bisschen wach zu sein über das. Also, wenn schreit eigentlich etwas nach Veränderung und nach einer Erneuerung? Ich meine, die Bibel lehrt uns, dass es gibt zwei Modelle im Bereich von Veränderung. Die einen sind der Überzeugung, Veränderung ist etwas, das ab und zu vorkommt, aber die Hauptphasen sind Stabilität. Und das andere Modell lehrt, oder die andere philosophische Richtung sagt, Veränderung ist stetig und ab und zu gibt es Inseln vor Stabilität. So. Ich meine, die Bibel lehrt uns eher das Zweite. Oder? Veränderung ist stetig und ab und zu gibt es Inseln vor Stabilität. So, wenn ich die Bibel lese. Ja. Und dort drinnen, wenn jetzt, das ist ja interessant, oder im Johannes 1 steht ja, und Gott wohnte unter uns. Wörtlich steht dort, und Gott zeltet unter uns. Ja, also unser Gott, das habe ich von Bernhard dort gelernt, unser Gott ist ein Campinggott. Ja, das ist ein Campinggott, der kann ganz gut campen. Der ist oft viel flexibler als wir im Unterwegs. Und wenn man das mal durchzieht, vom Alten Testament bis zur Offenbarung, merkt man, Menschen haben, glaube ich, manchmal mehr Mühe mit der Veränderung als Herr. Unser Gott ist ein Campinggott. Ja. Formen und Gestalt, wie das Volk Gottes mit dem Gott unterwegs ist, die sind wirklich immer an einem zeitlichen Kontext orientiert und orientiert gewesen und auch auf eine Kultur eingegangen. Und manchmal hat sich Gott sogar die Hängdreckung gemacht, könnte man sagen, oder? Da integriert doch der Paulus das Ungeheuer vor Sklaverei. Innerhalb des Dinges. Kreuz falsch eigentlich, könnte man doch sagen. Scheint möglich gewesen sein, oder? Und wahrscheinlich ist nicht der grosse Stress ausgebrochen im Himmel, aber wenn ich es so ein bisschen Berndeutsch sagen will. Gott ist durchaus fähig, auch in unsere Kultur, in unsere Zeit hineinzugehen. Auch bei Sachen, die nicht in Ordnung sind. unserer Lebenswelt. Und das Evangelium schafft Erneuerung. Und auch aus der Kirchengeschichte, oder, lernen wir, dass Theologie nur unsere Theologie ist vom Moment. Theologie heisst die Lehre von Gott. Und wenn sich meine Theologie ändert, dann ändert sich Gott noch gar nicht. Kein Fünfe. Ja? Nur meine Theologie. Also können wir ganz gut über meine Theologie reden. Weil Gott bleibt der gleich. Beim Gott, Vater vom Licht, wo keine Veränderung ist. Rob Warner hat einmal gesagt, wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will letztlich nicht, dass sie bleibt. Der Michael Noos hat das Gleiche so ausgedrückt. Wer sich den anstehenden Veränderungen gegenüber sperrt, muss damit leben, einen Weg in die Bedeutungslosigkeit eingeschlagen zu haben. Veränderungen sind nämlich letztlich nicht aufzuhalten. Wer heute nichts verändern will, wird die erstaunliche Feststellung machen, dass nichts bleibt, wie es ist. Wir wissen oft besser, und das ist wirklich eine weitere Tragödie, was wir nicht wollen, was wir nicht verkörpern wollen, als was wir wollen, was wir verkörpern wollen, was wir sein wollen. Veränderung ist absolut normal, auch in der Kirche. Es gibt kein Wachstum ohne Veränderung. Das lehrt uns die Natur. Oder wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde, Kirche bauen, dann ist die nicht fertig gebaut. Ja, da wird gebaut. Da ist ein Bauwerk. Da ist er dran. Oder wenn von Wachstum die Rede ist, also Wachstum, dann könnt ihr jetzt Pflänzchen angüchseln. Das bleibt nicht, wie es ist. Ja, normal ist Veränderung. Wie sieht jetzt so ein grundlegendes Modell aus, von einer Organisation, von einem Gefäß, das bleibt, wie es ist. Das könnte man so darstellen. Da gibt es irgendeinen Start von irgendetwas. Das kann jetzt eine Kirche sein, das kann aber auch irgendein Junge sein. Irgendein einzelnes Ding sein, oder? Da gibt es irgendeinen Start, es gibt frühe Anfänge, da ist man dynamisch, da freut man sich, da geht es los, oder? Entwicklung, es gibt eine Reifezeit. Irgendeinmal geht es langsam den Berg wieder ab und das Zeug stirbt, ja? Also wenn es hier hinten runter geht, dann geht es langsam zur Zeit aus. Ja, und hat nicht mehr die Resonanz. Ist aus der Zeit gefallen. So ist das so ein Organisationsmodell. Da gibt es verschiedene, das ist eines von denen. Da könnte man jetzt jede Phase genau beschreiben. Das unterlohne ich hier an diesem Punkt. Jetzt ist die Frage, die ja interessant ist, anhand jetzt vielleicht von diesem Modell zu überlegen. Also, wenn schreit es nach Veränderung, dann wäre auch der erste Punkt, wenn die Resonanz von dem, was wir hier unternehmen, nicht mehr da ist, dann gehen wir Stück für Stück zur Lebenswelt aus. Dann das Zweite, was man könnte sagen, ist, wenn der Generationenkonflikt ausbricht, dann ist Veränderung angesagt. Weil der Generationenkonflikt, der ist irgendeine mehr Phase von Reifezeit, wenn es ein bisschen hinten runtergeht. Oder vielleicht auch gerade am Ding. Da sind Leute da, die wissen noch, wie die ganze Kiste ist aufgefahren worden. Das war so super, oder? Und jetzt sind neue Leute da und die sagen, wir müssen hier vielleicht zwei, drei Sachen ändern. Aber die sind noch so fest im Sattel auf der anderen Seite, dass man eben den Generationenkonflikt wagen kann, oder? Und sie sagen, nein, das ist tipptopp, was wir hier haben, oder? Also, wenn Generationenkonflikt ausbricht, ist das ein Indiz dafür, dass es nach Erneuerung schreit. Weil, wenn man den nicht austreibt, wird es einfach ein bisschen hier weiter runtergehen. Also, eigentlich ist das eine gute Sache, Generationenkonflikt. Ein gutes Indiz, für zu sagen, was hier abläuft. Wenn die Verkörperung abnimmt, oder? In den frühen Anfängen, warum kommt so eine Kiste in Fahrt? Da sind Menschen da, die verkörpern das, was hier gelebt wird. Die sind das. Das kann man anlängen. Das ist greifbar. Und dann irgendwann ist in der Entwicklung, Reifezeit, baut man Strukturen und man fängt das einfach beschreiben und, oder? Und auf das Mal, das kommt dann nachher zum Nächsten, werden das, was vorher Menschen gemacht haben, wird jetzt auf Papier geschrieben. Papierflut nimmt zu. Ist ein Zeichen, dass etwas nach Veränderung steht, oder? Nicht? Wenn Papier das soll tragen, was vorher Menschen getragen haben, dann geht es langsam hinab. Das heisst nicht, ich bin nicht gegen Papier. Aber der Kernpunkt ist, eine Kirche zum Anlängen. Und Papier sind nicht zum Anlängen. Manchmal werden die Papiere ja komplizierter und komplizierter. Basilius von Caesarea, so ein alter Kirchenvater, hat einmal gesagt, Predigt ist häufig, Inkarnation ist selten. Predigt ist häufig, Inkarnation ist selten. Verkörperung von dem, was hier gelehrt wird. Wenn die Verkörperung abnimmt, geht es hinten runter. Menschen von heute, denke ich, suchen Verkörperung. Ich weiss nicht, vielleicht ist es in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren noch etwas anders gewesen. Manchmal höre ich so Geschichten und wenn ich die älteren Geschwister schaue, dann ist es manchmal so etwas intellektueller, oder? Ich glaube, das Intellektuelle, nur Wissen, das nimmt jetzt nicht mehr manchmal hinter dem Ofen führen. Aber es mal eine Zeit gegeben, wo das etwas attraktiver war. Position wird wichtiger als Funktion. Hier wird sich niemand darum kümmern, was für einen Titel das ich habe. Früher anfangen. Das macht man. Irgendeinmal tut man das in Strukturen fassen und nachher sagt man, diese Position macht das und das. Und nur diese Position. Das würde man hier sagen, das ist doch pfeifengleich. Wenn es funktioniert, dann machen wir es. Ja, welchen Hut du auch immer hast. Also das ist eine Verschiebung von Funktionskompetenz zu Positionskompetenz. Das braucht es einen Moment lang. Also man versucht die Sachen so zu fassen. Jetzt ist, wenn viel Geld vorhanden ist, dann passiert eigentlich etwas Schreckliches. Ich hoffe, also das ist pfeifengleich, ob jemand auf den Schlips steht oder nicht. Oder dann tut man, das sieht man, wo die Positionskompetenz eigentlich problematisch wird. Dann tut man, wenn man jetzt jemand Neues anstellt, nicht überlegen, welcher Funktion das dienen soll. Wie das mit der Lebenswelt hier zu tun hat. Sondern man nimmt einfach Copy-Paste das Ding, das man genommen hat vor 25 Jahren, im schlimmsten Fall, oder? Also wenn man mir den neu anstellen würde, und dann sagt, das brauchen wir wieder. Aufgaben und Kompetenzen sollen etwa das und das. Eventuell ist das total zur Zeit ausgefallen. Weil die Zeit ist ein wenig weitergegangen. Das kann man nur machen, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube, es werden viele Anstellungen erneuert, in der gleichen Art und Weise, wie ich würde sagen, da wäre gerade die Chance, würde sagen, jetzt hockt doch mal zusammen und überlegt euch, was brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Und nicht einfach an den Positionen und Rollenbildern und wie das ist, festzuhalten und das weiter zu zementieren. So, Positionskompetenz wird wichtiger. Übrigens, nebenbei, sterben lassen wäre auch eine Möglichkeit von diesen Sachen. Es muss nicht alles weitergehen. Also, das ist wichtig. Diese Sachen, also jetzt die Kirche, die wird uns überleben, da bin ich ganz sicher. Entweder sind wir Teil davon oder nicht. Aber eine andere Sache ist ganz wichtig, kann man auch noch sterben. Auch innerhalb der Kirche. Teilgefäße sind nämlich so zur Lebenswelt ausgefallen, dass man muss sagen, bitte hört auf. Es gäbe andere Sachen, die näher an der Lebenswelt wären. Manchmal ist auch ein paralleller neuer Anfang von etwas einfacher, als die Erneuerung oder Veränderung zu schaffen. Aber jetzt wäre, glaube ich, gleich noch wichtig, die Frage zu stellen, was wäre der ideale Zeitpunkt für eine Veränderung einzuleiten hier? Wo wäre es ideal? Ganz top, stoppen. Ja. Übergang, reife Zeit und Niedergang. Genau. Hier. Wenn es hier hinten runter geht, dann sind zum Teil die Leute, die die Veränderungen durchtragen würden, schon nicht mehr da. Ja? Aber die Leute, die das zementieren wollen, die sind noch zuhauf da. Es ist am einfachsten dann, wenn es noch weich ist, die Veränderung einzuleiten. Mir ist heute sehr wichtig, dass die Veränderung, dass jetzt bei uns in der Gemeinde, es bleibt halt ein bisschen unruhig. Aber dafür wird es nicht starr. Weil es wird viel schwieriger, wenn es dort nach dem Knick oder zu oberst oben die Veränderung einzuleiten. Aber wichtig ist, wenn ihr seht, die Kurve, oder, das ist zuerst mal eine Bremse. Zuerst bremst es. Vielleicht geht es sogar, und das ist im Gefühl innen sowieso ein Abwärtsgehen. Also die Leute, wir haben zwar jetzt etwas verändert, was eigentlich noch gut gelaufen ist, und das wirkt bremsend. Weil ja die anderen noch das Potenzial hatten in dem Moment. Und das gilt es so zu begleiten. Was ist dort zu erwarten? Widerstand ist zu erwarten, Konflikte sind zu erwarten. Das ist ganz normal. Und darum ist es ganz wichtig, mit Widerstand und mit Konflikten umzugehen. Ich sage manchmal, wenn man eine Veränderung einleitet oder etwas neu macht und alle sagen, also wenn wir so wieder abstimmen, oder, und jetzt 80% wären dafür. Was würde das über mich als Leitungsperson aussagen? Ich bin ein klein zu spät, oder? Ich bin ein klein zu spät. Weil normalerweise heisst Leiten einen Schritt voraus sein. Das ist ein wenig einsam dort. Wenn schon alle gecheckt haben, dass jetzt das muss kommen, dann habe ich wahrscheinlich meine Aufgabe nicht wahrgenommen. Also, ja. Ich finde, Qualitätsziele sind wichtiger als Quantitätsziele. Bei jeder Veränderung. Wir müssen, dürfen uns überlegen, um welche Qualität, und da meine ich oft auch Werte, oder welche Themen in unserer Zeit sind die wesentlichen Themen, die es jetzt gilt, daran anzugehen. Zum Beispiel, was mich momentan bewegt, für das ein bisschen festzumachen. Unsere Welt funktioniert wie ein globales Dorf. Das ist Globalisierung, postmoderne. Und jetzt fallen viel mehr Meinungen und Überzeugungen zusammen, als man das vielleicht vor 30 Jahren hatte. 40 Jahre, 50 Jahre, oder? Also, wenn ich denke, da in meinem Smartphone oder irgendwie so, das macht, oder? Und da sind tausend Geschichten miteinander auf dem Tisch. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, als das, glaube ich, bei meinen Grosseltern. Und darum ist es ist der Konflikt und die Sache verschieden gesehen, oder wie wir jetzt das miteinander gestalten, ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und ich könnte mir vorstellen, eine Kirche, die dafür bekannt ist, wie man mit diesen unterschiedlichen Überzeugungen konstruktiv miteinander umgeht. Wie also ein Ort geschaffen wird, wo Menschen in einer versöhnten Art und Weise können leben können. Nicht gleich. Und doch Einheit. Und verschieden. Dass das attraktiv wäre. Für unsere Gesellschaft. Ja. Wenn man bei uns könnte lernen, wie man Konflikte alternativ löst. Wie man Liebe kann leben kann, trotz Verschiedenheit. Und solche Geschichten. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich jetzt finde, das ist, und mit dem meine ich, ein Qualitätsziel. Und hinten dran kommen dann nachher irgendwelche Gefäße und Strategien und so weiter und so fort, für das zu verwirklichen. In einer Welt, die sich beißt und frisst und trennt, ein Modell zu zeigen, das sich nicht beißt und nicht frisst und nicht trennt. Trotz der Verschiedenheit. Qualitätsziel gibt es zu beschränken. Ja, sonst wird man, es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heisst, wer zu viel Hasen miteinander jagt, wird am Schluss keinen erledigen. Ja, du kannst nicht 50 Hasen miteinander jagen, da bist du wieder gering am Schluss, aber hast keinen gefangen. Also, konzentrieren. Oder der Bendig von Nursia, der hat das so gesagt in seiner Abtregung. Er, zum Abt oder zum Leiter, er denke an die Unterscheidungsgabe des heiligen Jakob, der sprach, wenn ich meine Herden unterwegs überanstrenge, gehen alle an einem einzigen Tag zugrunde. Also, es gilt da, Mass zu halten. Aber dann prägnant, sich um das zu kümmern. Der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist, anvertraute Talente innerhalb der Kirche wahrzunehmen und mit denen bauen. Also, ich habe drei Brüdchen. Ich habe vier Kinder. Wir sind alle sehr verschieden. Und doch gehören wir alle zu dieser gleichen Familie. Und wenn wir jetzt noch die Kinder von meinen Brüdchen und ihren Frauen dazu nehmen, das wird schon sehr vielfältig. Aber wer alles? Die gleiche Familie. Jesus braucht das Modell für die Gemeinde von Familie, Paulus vom Leib. Es ist sehr verschieden. Und das ist ein Riesenpotenzial. Dort drinnen, oder? Die Kraft. In unseren Alpha-Kursen erzähle ich gerne aber die Geschichte, die ich dann noch selber gemacht habe. Da ist ein Patient zum Arzt gekommen. Er hat ein Nierenproblem. Und auf die Frage, seine Mutter spendet ihm jetzt eine Niere und auf die Frage, ja, auf was kann man ja alles verzichten im menschlichen Körper, sagt der Arzt. Weißt du, es ist erstaunlich, auf was der Körper alles verzichten kann. Und erzählt er einiges auf das man verzichten kann. Er sagte, weißt du, es geht auch ohne Beine. Es geht auch ohne Arme. Du kommst auch ohne einen Großteil deines Gesichts zurecht. Du brauchst deine Ohren nicht unbedingt. Es geht auch ohne Augen, ohne den Großteil deiner Nase und ohne einen Großteil deiner Zunge. Also vieles kann man vom Körper amputieren und es geht gleich irgendwie. Mir scheint manchmal, die Kirchen sind recht amputiert unterwegs. Und da ist so eine Vielfalt von Gliedern da. Und das ist nicht, da liegt so viel Potenzial. Es funktioniert gleich. Einfach nicht so rund und nicht so schön. Neues gestalten anhand der Talente der Kirchenmitglieder. Ein Auge zu haben, wer kann hier was? Da liegt sehr viel drinnen. Und zu diesen Talenten gehört vielleicht noch das hier, ein kleines Modell. Da gibt es eins, Gabentalent, und das andere gibt es vielleicht der Mike Breen. Der sagt, eine Kirche besteht, oder jede Organisation besteht, aus Siedler und Pionieren. Und jetzt gibt es Leute, die sind wirklich ein bisschen, also, ich glaube, fast bei uns, wenn man einmal das gemacht hat, bei uns haben wir, für einen haben wir das Kreuzchen hier gemacht. Ja? der hat so viel Dynamik. Oder? Und jetzt Talent wahrnehmen, heisst zu wissen, wo bin ich eigentlich? Und nachher zu sagen, jetzt verbünde ich mich, wenn ich hier bin. Mühe, die überhaupt mitzukommen. Das ist Schreckgespenst. Ja? Das ist ja nie gut und muss immer anders werden. Aber ich kann mich von hier verbünden mit denen hier. Oder wenn ich hier stecke, dann sage ich, du, um Himmels Willen, ich brauche einen von hier. Ja? Darum sind wir ja ein Leib. Also so ein bisschen in diesem Modell drin, oder? Da liegt sehr viel Power und sehr viel Kraft, wenn man sich das ein bisschen überlegt, wie man sich zusammensetzt. Dann denke ich, die Stimme der Jugend gehört, ist ganz wichtig. Die sind nicht veränderungsbereiter. Die weiss nur so, wie sie sich jetzt vorstellen, wie sie jetzt sein soll. Ob sie dann veränderungsbereiter sind, wird sich dann in 50 Jahren weisen. Aber sie sind näher an der Lebenswelt, zum Teil. Und darum, da ist sehr viel Ressourcen, das abzuholen. Und hier der letzte Punkt. Mit Gott kommt vor für Gott. Mit Gott kommt vor für Gott. Unser Gott ist absolut in der Lage, auch diese Welt zu verstehen und zu erkennen. Und in der tiefen Verbundenheit mit ihm unterwegs sein. Jesus sagt, im Betten kann man ja sagen, da lernt man eigentlich Leute kennen. Oder wenn einem zuhört, ist, wie er betet, das ist eine Offenbarung, oft. Und wenn man Jesus zuhört, wie er betet, im Johannes 17, was betet er? Er betet dort und sagt, das Wort, das du mir gegeben hast, die Menschen, die du mir gegeben hast, das Werk, das du mir gegeben hast, alles, was er macht, macht er aus dem Gott raus, aus dieser Beziehung raus. Authentisch, anfassbar, Fleisch werden, ist das werden, was Gott in uns hineingelegt hat. Und darum ist es wichtig, mit Gott kommt vor, für Gott. Manchmal denke ich, da wird viel für Gott gemacht, was nicht aus dem mit Gott raus wächst. Veränderung zu leiten, zu gestalten, braucht Menschen mit Kraft, mit Mut und mit Weisheit. Es ist nicht einfach. Es ist nicht bequem. Es ist anspruchsvoll. Es braucht viel Friedfertigkeit, sage ich aber. Fertigkeit, den Frieden fertig zu machen. Ja, ist Friedfertigkeit. Fertigkeit, den Frieden fertig zu machen. Ja, das ist Friedfertigkeit. Weil es entsteht Konflikt und Konflikt ist normal. Es ist keine Tragödie. Ist ganz normal. Ja, wir sind unterschiedliche Menschen. Und darum braucht es friedfertige Menschen. Das ist eine Leitungsgabe, die es, glaube ich, braucht. Momentan sehr stark. Und ist bewegt von der Liebe zu den Menschen. Und ich wüsste nicht, wo wir Menschen werden könnten, die das atmen, in dieser Art und Weise als bei Gott. Darum das hier. Mit Gott und vor für Gott. Mein Schlusswort. Bis das Bild von der Kirche, das du dir vorstellst, wie die Kirche soll sein, wo Gott dir ins Herz gelegt hat, verkörpere das Bild. Und dann blieb. Und dann blieb. Die ganze Personalfluktuation, alle 2, 3, 4 Jahre, die trägt halt wirklich nicht dazu bei, dass da Neues wachsen kann. Ich denke, vieles Gutes entsteht gar nicht, weil Menschen zu früh wechseln. Dann gehst du am anderen Ort wieder das Zeug verkörpern. Aber Kirche, das ist Beziehungsarbeit. Das ist die erste Ding, oder? Bleib. Und zweitens, die zweite Tragödie von dieser Fluktuation ist, das macht Kirchenmitglieder müde. Immer sich wieder auf eine neue Verkörperung müssen einstellen. Wo der wieder loszettelt, komm, irgendwann schon. Wenn der ein paar Mal durchgespielt hat, dann kannst du hier vor die Kanzel oben abheben. Auch du willst auch wieder gehen. Bleib. Das ist ganz wichtig. Weil auf das Vertrauen und die Verlässlichkeit vom Bodenpersonal, wenn das Schaden nimmt, das ist sehr schädlich. Das ist das, was ich hier vorbereitet habe, in etwa, und mit euch teilen wollte.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, du hast den Vortrag live miterlebt. Was hast du mitgenommen?
Es sind zwei Sachen, die wir. Also das erste vor allem ist mir wirklich eingefahren, wo er noch gesagt hat, das mit der Funktion und der Position, also quasi wenn aus einer Verkörperung von einer Idee, weil da Leute da sind, wenn aus der Verkörperung Papier wird, dann führt das dazu, dass wenn dann die Person, die die Position dann neu, weil eben mit Papier definiert ist, wenn die geht, dann sucht man einfach jemand Neues, der die Position einnimmt, ohne dass man sich überlegt, was ist eigentlich die Funktion von dieser Stelle? Was wollen wir eigentlich? Sondern man tut einfach jemanden mit einem Titel in eine Position, für eine Position anstellen, ohne sich zu fragen, was für eine Funktion hat das. Und dort habe ich schon gedacht, wow, das ist ein guter Gedanke, um sich zuerst mal überlegen, sogar bei einer Position wie beim Pfarramt, zu überlegen, ja, was ist eigentlich die Funktion? Was wollen wir eigentlich überhaupt? Und bei Projekten, wenn es jetzt nicht um die Pfarramte geht, ist das ja noch viel stärker so. Und das andere, was mir auch sehr eingeleuchtet hat, ist dort an dem Punkt, man sieht leider natürlich nicht, dass er auf einem Flipchart gezeichnet hat, er hat so eine quasi gaussische Kurve gezeichnet, so das, was wir auch schon in der Episode 9 von Staffel 5 über die Unstuck Church von Tony Morgan hatten, dort, wo so eine, auch so eine Kurve zeichnet, wo so eine Kurve zeichnet mit Start und dann geht es auf und da oben ist der Scheitelpunkt, wo alles super ist und dann geht es langsam wieder durch. Und die Frage hat er dann gestellt, wo sollte man einfach Veränderungen einleiten? Und das ist eben nicht dort, wo man zuoberst ist, sondern schon vorher. Wenn es noch aufgeht, wenn alles noch irgendwie beweglich ist, wenn man noch Einfluss nehmen kann, weil wenn man erst zuoberst tut, Veränderungen einleiten, dann ist alles schon so, eben mit so viel Papier geklärt, dass es dann viel schwieriger ist, weil es nicht flexibel ist und weil es dann viel schwieriger ist, um erste Veränderungen anzubringen. Die beiden Sachen, die haben mich wirklich sehr beeindruckt an diesem Referat. Was ist dir geblieben, Anna?
Ich habe sein Beispiel von recht am Anfang noch cool gefunden mit dem Kiosk im Kloster. Also, dass wenn man sich überlegt, was muss sich ändern, dass man nicht in erster Linie fragen sollte, was funktioniert jetzt und das stärken, einfach blind, sondern sich fragen, was wollen wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Was macht uns aus? Und dann das stärken. Nicht unbedingt das, was einfach schon funktioniert.
Ja.
Und das Zweite, was ich auch recht eine coole Aussage gefunden habe, ist, dass er gesagt hat, wenn schon 80% der Leute, die mit dir unterwegs sind, die Veränderung wollen und gerade aufspringen und sagen, ja, das brauchen wir, dann bist du eigentlich als Leitungsperson schon viel zu spät.
Ja.
Also eigentlich gehört es dazu, dass du vorausgehst und halt den mühsamen Prozess von Leuten haben etwas dagegen, musst durchgehen, aber das ist das, was es halt braucht, wenn du Veränderung willst ermöglichen.
Ja. Ja, ein spannender Vortrag, tatsächlich. Dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In den Shownotes von dieser Episode findet man auch einen Hinweis auf einen Newsletter. Ab dieser Episode gibt es einen Newsletter, den man abonnieren kann. Das bedeutet, wenn eine neue Episode rauskommt, bekommt man eine Mail mit dem Hinweis, dass die neue Episode jetzt eben veröffentlicht ist und um was es dort drin geht. In den Shownotes der Link, wo man sich dazu anmelden kann. Gut, dann ist das jetzt also gewesen in der Staffel 6, Episode 5 mit dem Erwin Weibel von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.